Also ich bin Mitte 30 geboren, im Juli 30. Und dann hier, also praktisch in dem Haus hier nebenan. Und da bin ich auch aufgewachsen. 305 war das ja. Geschwister hatte ich noch. Sieben alle zu, also wir waren zu sieben, sechs Geschwister. Schuhmacher. Mein Vater war Schuhmachermeister, aber auch nicht, hör mal du, da steht Schuster drin, du, das ist eine Beleidigung. Ja, hatten wir den Laden, das Geschäft, und dann die sechs Kinder waren für sich, Werkstatt, Gesellen. Wir hatten auch unsere Küche, da war ein Spülschrank drin, da konnten wir uns morgens drin waschen und sowas, und dann war es das, ne? Das kann man gar keiner glauben, wie das früher zugegangen ist, ne? So mit samstags baden und sowas, ja, da stellte so ein Küben in der Küche und da wurde gebadet in den Küben, ne? Zwei, drei sauber waren, dann kam der nächste wieder rein oder auch mal sauberes Wasser. Ne? In jedem Gewerbebetrieb musste ja das Hitlerbild hängen, das ist ja bekannt. Und das hat mein Vater in der Werkstatt über die Ausputzmaschine gehängt. Und da haben sie ihm gesagt, das geht aber nicht, das muss irgendwie gut sichtbar sein, sowas, das war etwas verstaubt. Und da hat er gesagt, ach, den habe ich dann aber immer vor mir. Da waren die dann mit zufrieden, weil er war praktisch vollkommen dagegen. Ja, dann haben sie aus geschäftlichen Gründen, hör mal, du musst auch in die Partei gehen, haben sie ihn in die Partei aufgenommen. Und nach sechs Wochen sind sie gekommen, hör mal, du musst aber zu unseren Versammlungen kommen. Ja, das tut mir leid, da habe ich keine Zeit für. Da haben sie gesagt, ja, Konrad, du bist nicht würdig, in der Partei zu sein. Deine Uniform musst du jetzt alle wieder abgeben. Und da war er froh, weil er nicht mehr würdig war, in der Partei zu sein, dass er das wieder los war. Das war mit unserem Vater. Unsere Mutter ist hier verpflichtet, Apfelkompott für die NS-Frauengemeinschaft, für die Wehrmacht zu kochen. Dann haben die Bauern die Äpfel gebracht, lagen die bei uns im Hof. Die haben es gekocht, dann kam das in Dosen, wurde dann an die Wehrmacht verteilt. Unser Hauptlehrer, der war richtig braun. Und dann kommt das Hitlerbild in der Mitte und das Kreuz an der Seite. Man hat da mal am Tag gesehen, dass jeden Mädchen den Pastor nicht mit Heil Hitler gegrüßt hatte. Und da mussten wir am anderen Morgen alle vor der Schule schon antreten, alle wie sie kamen. Und dann im Laufschritt zum Friedhof, das war ja von der, was jetzt die Marienschule ist, bis zum Friedhof, das war der Marktplatz, bis zum Marktplatz und er stellte sich in der Mitte dann hin und da mussten wir einzeln an ihm vorbeimarschieren. Erinnerungen.
Wurde denn gebetet in der Schule morgens?
Die ersten Jahre noch.
Sonst schon, aber doch. Bei Nios wüsste ich, weiß ich gar nicht mal, vielleicht doch. Zu der Zeit, da waren ja montags Karneval immer noch die Betstunden und wir als Messdiener, wir mussten da, irgendwer zwei mussten ja immer am Altar sein. Roland Espengötter, die dachte, komm, ihr müsst das jetzt machen, weil die ja praktisch grundkatholisch war und mit den Bauern auch nichts am Hut hatte. Und damit der Lehrer Neros das nicht sah, dann mussten wir durch den Garten hinten raus zur Schule durch und dann zur Kirche gehen. Während der Schulstunde, ja. Ja. Von der Hitlerjugend, da mussten wir ja mal antreten. Ja, alle, die praktisch in der Schule waren, da gehörte ja auch die Söhnheide, die gehörten praktisch ja auch hier mit zu Pferd von Holt und sowas. Und da mussten wir dann auch einen Tag antreten, war Appell. Ich hatte keine Lust. So ein paar der Bekannten, die hatte ein Lebensmittelgeschäft an der Paderborner Straße. Ich sage immer, ich gehe zu dir hin und räume ich das Lager auf. Und dann bin ich da hingegangen und nach seiner Zeit, da kommt ein Polizist, Spiegel, der war bei den da im Logis, die kann uns alle gut. Der kam da und sagte, aber du musst aber da doch jetzt hingehen, sagte er. Tja, da bin ich da hingegangen und dann kam auch die ganze Truppe schon raus. Der Ortsgruppenleiter und Fähnleinführer und Lehrer. Ich habe mich dann in die Reihe mitgestellt, die haben uns dann abgenommen, mussten wir höchstwahrscheinlich noch stramm stehen und dann war die Geschichte gut abgelaufen. Wir gingen dann nur hin, wenn wir mussten. Nee, sonst sind wir da auch nicht hingegangen. Da ist allerdings mal einmal gewesen, dass meine älteste Schwester, die hatte auch nicht regelmäßig an den Heimabenden da, oder wie haben sie es genannt, die Zusammenkünfte da, da ist sie dann nicht mehr hingegangen. Und das war dann aber schon in der Zeit, sie war dann 40, 41 aus der Schule. Und dann hatten wir dann unsere jüngste Schwester noch, da waren wir zu sieben Kindern. Da hat unser Vater gesagt, das muss ja nicht sein, dass du da hingehst. Du hast gearbeitet genug hier. Und dann ist eine Bekannte, also die Mutter von einer, ich weiß nicht, ob die damals Fähnleinführerin war oder was, die ist die Mutter zu unserem Vater gekommen und hat gesagt, hör mal, das geht aber nicht, die Fähne, die muss aber zum HJ, zu dem Dienst kommen, das geht ja nicht, dass sie da nicht hinkommt. Und dann hat unser Vater gesagt, das tut mir leid, dafür haben wir keine Zeit. Und da hat er gesagt, Ihre Tochter ist ein ganz dummes Blage, das geht dir gar nichts an, wir haben was, anders zu tun. Ne? Und dann hat die gesagt, meine Tochter ist kein dummes Blage, die ist 16 Jahre. Da wusste er Bescheid. Tja, ich bin vielleicht mal einmal da gewesen, ob die dann Spiele machten oder sowas, ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nur so viel, dass Hanni mal sagte, unser Nachbar hier, der Vater war Halbjude, er wäre da auch mal hingegangen und da hätten sie gesagt, was willst du denn hier, du gehörst gar nicht zu uns. Und sie sagte, da habe ich denn noch geweint zu Hause, nicht? Die machen da alles und so weiter und ich darf da nicht mit hin. Und von der Schule mussten wir dann einmal hier zum Bauern Kartoffeln aufsuchen. Und Kartoffelkäfer haben wir suchen müssen, aber keine gefunden. Eisen, Knochen, Lumpen und Papier. Ausgeschlachtene Zähne sammeln wir.
Aber ach, daher stammt das ja.
Bestimmte Menge gesammelt hat, der kriegt er dann einen Gutschein für Seife. Nicht? Unser Vater hat die Seife dann mal selber gekocht. Ja, im Mandelpott, da kam das entsprechend Wasser drin. Und dann hatten wir wohl eine alte Ziege, die wir hatten Ziegen im Stall da und sowas und die konnte praktisch nicht mehr essen und dann haben sie die eben entsprechend klein geschnitten und dann in den Pott rein, dann kam da so Seifenstein bei und das wurde da gekocht und wenn das erkaltete dann nachher, dann war oben so Stücke Seife rumgestanden. 1938, als dann die Kristallnacht hier war mit der Familie Hope, die haben hier gewohnt. Das Verhältnis, das war ganz freundschaftlich. Der Sohn, das war ja auch praktisch, der war so im Alter wie unser Vater, der ein, zwei Jahre auseinander waren. Und das war ein ganz freundschaftliches Verhältnis zu denen. Sie war ja 78er, die Mutter, als sie die wegmachten. Und die anderen waren ja jünger, die waren ungefähr im Alter auch wie unser Vater, so um die 40. Also die hatten schon ein gutes Verhältnis zusammen. Und die Mutter und die eine Tochter, die machten hier das Geschäft, ja, die hatten aber Gastwirtschaft, Textilien und dann so Sachen, die die Bauern so brauchen, mit Ketten und Sägen und sowas und das verkauften die. Und dann hatten die eben etwas Landwirtschaft, aber das lag alles brach hier, die hatten ja noch Land hier. Das war aber dann alles irgendwie verpachtet auch. Vor der Kristallnacht hatten die auch schon Scheiben und Fensterscheiben sowas kaputtgeschlagen. Ja, in der Kristallnacht, dann ist ja der Fritz, der Sohn, der war hier und die Guste, die eine Tochter, die war auch hier. Dann ist der Sohn, der Fritz, ist dann auf dem Boden geflüchtet und von der SA da wollte ich hinterher und da wollten sie ihn auf die Straße schmeißen, dann da oben durchs Fenster. Und dann ist wohl die Guste, die eine Schwester, die ist dann da dazwischen gekommen, da ist er ausgerissen und ist dann hier über den Zaun gesprungen zu unserem Vater, Herr Konrad, die wollen mich tot machen. Und unser Vater hat ihn reingenommen, dann haben die wohl noch hier durchs Fenster geguckt, was sich da hier so abspielte. Und bevor einer reinkam zur Kontrolle, da hat unser Vater dann in den Kleiderschrank gesteckt, dass er an der Seite war.
Das aber nachts haben sie doch auch noch, sie sind doch noch gekommen, ja? Und haben geleuchtet noch mit Taschenlampe bei Fine im Schlafzimmer, unsere älteste Schwester. Und haben dann gesucht, aber sie haben Gott sei Dank nicht in den Kleiderschrank geguckt.
Nee. Und da ist er dann an einem anderen Morgen, wo alles ruhig war, ist er dann da in die Kresskämpfe, das ist da unten, gegangen und ist dann von da durch die Sägemühle dann wieder hier rumgegangen und dann zu seiner Mutter und den Schwestern, die waren bei uns zu Hause im Wohnzimmer, waren die, weil hier konnte ja nicht mehr sein. Das sollte ja angesteckt werden, da hängen so die ganzen Klamotten draußen und Gardinen aus dem Fenster und da haben die auch alles kaputt geschlagen, aber angesteckt haben sie es dann ja doch nicht. Da haben wir nichts von gehört. Wir Jungs in dem Alter, 8, 9 Jahre war ich da, da hat man ja nichts von mitgekriegt. Wir hatten wohl die Küche und hinter der Küche war das Wohnzimmer, wo die drin waren. Da kamen wir gar nicht hin. Nein. Das wäre denen auch unangenehm gewesen, wenn wir Kinder da reingekommen wären. Meine Mutter, glaube ich, auch hier einiges wohl mit aufgeräumt und dass die dann die nächsten Nächte wieder hier wohnen konnten. Also wir sind höchstwahrscheinlich auch an der Mauer, sind wir dann hier hinten rumgegangen zur Schule. Und nicht hier vom Haus her. Dann haben wir dann bei Opa Schmalenströhr, haben wir dann wir beiden Jungs ein oder zwei Nächte geschlafen. Dann. Ja, und dann musste dann ja weg. Also ihn haben sie ja den Fritz, den Sohn, von seinem abgeholt und der ist in Buchenwald gewesen. Und ist dann, glaube ich, nach 6 Wochen ist er entlassen aufgrund seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg, war er, glaube ich, als Offizier irgendwie beschäftigt.
Ja, und er war Staatsangestellter, sie durften dann nicht länger. Er war Staatsangestellter doch. Ja, doch.
35 entlassen.
Aber und der Vater wusste aber auch, ne? Ja, Fritz ja, Hoppe hat ja bei ihm eine Zeit lang gearbeitet, sicher. In der Werkstatt. Ja, und
als er vom Buchenwald wegkam.
Ja.
Genau.
Fritz Hoppe musste eine Bescheinigung geben, dass er Arbeit hatte. Und dann hat der Papa auch erzählt, was im Buchenwald, was da wirklich passierte.
Er hat aber gesagt, das darfst du deiner Frau nicht erzählen, ja, sonst machen wir sofort ab.
Ja, und die haben gar nicht drüber gesprochen.
Er hat in der Werkstatt getan, als wenn er Schuh fertig machen könnte. Und hat er ja keine Ahnung von. Nur er musste eben eine Bescheinigung haben, dass er einen festen Arbeitsplatz hatte. Der Fritz soll wohl wieder zu seiner Frau nach Aachen gegangen sein. Und die Mutter und die beiden Schwestern, die haben dann hier gewohnt. Die hatte über uns hat die 3 Zimmer denn noch. Die alte Frau und die beiden Töchter, die mussten dann 42 sind die denn, ja, 42 mussten die weg. Der Fritz, der ist ja mittlerweile, ist der aber, der war verheiratet mit einer Holländerin, die war Lehrerin und die hat ihm eine Ausreise nach Brasilien besorgt, Raffaelsverein. Und wollte seine Mutter und Töchter den wohl noch nachholen, aber das ging nachher nicht mehr. Da war das alles gesperrt. Erst musste die Tochter weg. Also die eine Schwester, die war in Berlin als Lehrerin, die hatte einen Altmann geheiratet, Katholiken, vielleicht ist sie auch katholisch geworden, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, sie hat gedacht, wenn ich den heirate, brauche ich nicht weg und musste trotzdem weg. Und dann hat sie irgendwie Schlaftabletten genommen oder was, da brauchte sie ja nicht mehr weg. Und dann ist als nächstes ist dann die Entchen, die eine Schwester, die ist dann nach Theresienstadt gekommen. Und dann hat die wohl noch mal eine Karte geschrieben, von irgendwo da hat der Postbote, der hat die Karte der alten Dame geben wollen, da hat unsere Mutter gesagt, komm, die lassen wir immer nicht. Nein, hat er gesagt, die muss ich persönlich abgeben und so weiter. Nicht? Und da wusste die alte Frau schon, dass das irgendwie nicht richtig klar ist. Ja, auch nicht,
auf der Karte hat doch gestanden, dass der Transport in Theresienstadt nicht angekommen ist,
ja,
so wo Entchen mitgefahren ist.
Kurze Zeit später, 1942, dann da mussten dann die alte Frau und der Otto Hoppe, die waren von ihr nebenan, die sind, glaube ich, wohl zusammen, mussten die weg. Mhm. Und da ist dieser Polizist-Spiegel, wo ich eben schon mal von sprach.
Er wollte denen helfen.
Und da die alte Frau ja behindert war, dann hat der die nach Bielefeld gebracht, die beiden. Und in Bielefeld, dann hat irgendwo ein anderer Polizist, der hat ihn anscheinend wohl erkannt, weil er in Zivil war. Und dann hat er wohl noch, weiß ich nicht, was da gewesen war. Auf jeden Fall so, dass dann nachher nichts davon gekommen ist. Nicht? Also er ist da praktisch schon wieder von abgekommen. Nicht? Der Otto und die alte Dame, die sind dann ja weggekommen, auch sollten nach Theresienstadt, wo sie nachher vergast sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dass das auch genauso stimmte, das hat eine Schülerin, die war in Bielefeld in einer...
Ich glaube, bei den Ursulinen war ein Mädchen aus Ferl.
Die war da und dann haben die da auf dem Hof oder im großen Dings, da haben die das Ganze, die ganzen Sachen, alles, was die mitgebracht haben, alles verbrannt.
Da schon alles.
Und da hatte nämlich mein Vater vorher der alten Frau noch das Geld in die Schuhe gearbeitet. Und das ist dann ja alle mit verbrannt nachher. War hier aus Farnsel. Mädchen. Und die haben das anscheinend alle begucken müssen, die Mädchen da, dass sie das alles verbrannt haben und sowas. Und da hatte die gesagt zu der Schwester, Schwester, da liegt noch ein Buch, darf ich das da nicht wegnehmen? Dann hat die das Buch da weggenommen und in dem Buch, da hatte der Name Otto Hoppe gestanden. Ja. Also ist der da in dem Rahmen auch da alle damit dabei gewesen. Otto Hoppe. Ja, das, und wie das Mädchen das gesagt hat, ist das dann auch so gewesen, nicht? Die haben denen alle Sachen abgenommen, auf und auf,
angesteckt.
Und die kamen dann in Viehwaggon und wurden dann abtransportiert. Ja, und dann sind die weggekommen, irgendwo vergast. Denn ob die alte Frau überhaupt so weit gekommen ist, die war ja gehbehindert auch noch. Habe ich nicht gekannt. Aus Fahrensel von dem Schneider. Wie ist der Schneider da denn? Die hat dann nachher eine Textilfabrik da.
Diese Frau wird auch nicht mehr leben. Nein. Bestimmt auch nicht. Ne?
Nein.
Ja, Papa hat ein Schild am Schaufenster
gehabt. Ja, Achtung, Jugendfreunde. Was soll er machen? Soll er sich beschweren? Nee. Tja. Ich meine, mein Vater wird sich bestimmt einiges Gedanken gemacht haben, auch unsere Mutter auch bestimmt. Aber irgendwie hatten die auch einen guten Namen, eben auch vielleicht Rückhalt in der Bevölkerung. Eben schon mit diesem Josef Schröder, nicht der war wohl sogar stellvertretender Bürgermeister, und der hat gesagt, Konrad, das brauchst du dir nicht gefallen lassen. Und mein Vater war von 14 bis 18 Soldat gewesen, in Frankreich nachher. Die waren auch schon abgehärtet, waren die auch schon, dass die schon, und er wusste dann höchstwahrscheinlich auch, wie weit das er gehen durfte. Nicht? Irgendwie war es ja doch gefährlich. So habe ich da auch geschrieben, wie das mit dem Flaggenstreit, das ist ja auch ganz bekannt hier. Aber da hat mir der Tacker mal gesagt, der Tacker war der Küster, ich musste einen Tag musste ich zum Marder kommen, und da musste ich mich rechtfertigen, warum wir die Fahnen da nicht hängen, die Hakenkreuzfahnen. Sagt er, wir haben uns unterhalten, sagt er, wir sind uns aber nicht einig geworden. Eine Woche später kriegte ich einen Stellungsbefehl, da ging ich ab nach Russland, da war ich weg. So, da haben wir uns auch mal irgendwie unterhalten, weil ich kann es hier so denn ja auch ruhig sagen, wenn das, der spielt ja auch keine Rolle. Die sind ja auch alle tot. Kräftewitz Leo, der hat mir mal gesagt, er wüsste noch genau, wie das, ob das bei der Fahnenweihe gewesen wäre, auf jeden Fall. Haben die in der Schützenhalle dann noch nachher anständig noch getrunken, und das musste von ihm ein Bruder sein, der hätte auch so über Adolf geschimpft. Und dann wäre ein Schwörer, Name ist auch bekannt, der hätte gesagt, was willst du denn, komm mal mit, hätten sie mit nach draußen genommen, hätten sich alle rundherum gestellt, die Braunen, und dann hätte der Schwörer da an der Seite gestanden, hätte die Pistole gestohlen, so wenn du jetzt nicht ruhig bist.
Der Nachbar von gegenüber, Mars Just, der ist doch auch mal abgeholt worden, und auch von der Gestapo und war länger in Haft. Ne?
Ja.
Das war bekannt auch jener Familie, das kriegte man mit. Ne?
Doch, das war bekannt. Und Magdalena hat es ja auch immer erzählt. Ne? Der Otto, der Vater, der machte schon mal auch so einen Witz oder sprach auch schon mal so mit gut Bekannten oder was denn. Das hatte dann irgendwie wohl doch eine Bedeutung auf das Nazi-Regime und sowas. Und das hat auch der Richtige mitgekriegt. Dann musste er dann zum Amt kommen. Und dann haben sie hier seine Frau angerufen. Er müsste irgendwie mal ein paar Tage weg oder was. Und dann haben sie den ja nach zur Gestapo nach Bielefeld gebracht. Und da ist er, ich weiß nicht wie lange, glaube ich sogar 6 Wochen oder was gewesen. Und Magdalena hat nochmal gesagt, da wäre noch ein junger Mann mit bei ihm auf dem Zimmer gewesen oder auch in der Dings gewesen. Da hätten sie nie was von wieder gehört. Nicht? Was damit passiert ist, weiß man ja nicht. Das war damals so. Und dann sah sie heute noch, gibt noch Leute, die sahen, da war was gegen zu machen, da war gar nichts gegen zu machen. Nicht? So einfach war das.
Also 1942, als sie dann weg waren, als sie die Laura, Hope und den Otto hier abgeholt haben.
Otto nicht hier. Oh. Otto hat nicht hier gewohnt.
Nein, ich weiß, aber abgeholt haben sie beide hier vor der Tür. Sagt zumindest Bill was. Hat im Krankenhaus gewohnt, aber abgeholt, beide wohl hier. Hätten nebeneinander da gestanden. Als die dann weg waren, da sind die Sachen ja versteigert worden.
Ja,
hier das.
Hier im Hof.
Ja. Im Hof hier war das.
Ja, und da sind höchstwahrscheinlich ein paar vernünftige Schränke, die sind irgendwo stehen geblieben. Ein Bekannter, der hat sich irgendwo eingeheiratet, der sagte mal, bei uns im Keller, da war ein Raum, sagte, der war zugemauert. Und der Fritz, der war da glaube ich auch wohl gewesen, oder die Schwägerin von Fritz, und hatten sich danach erkundigt, irgendwie, da hätten die gesagt, bei uns ist gar nichts. Der hat Schwiegersohn nachher wohl vermutet, dass sie in dem Zimmer so einiges am Möbel hatten, also in dem Keller da einiges am Möbel hatten. Aber für ihn ist nichts gewesen. Sind jetzt alle tot.
dass hier im Hof ein Tisch gestanden hat und der Auktionator stand da drauf und bricht dann seine Sachen an. Ne? Ja, und das weiß man ja, was sie alle da versteigert haben. Ne? Ja, das ist ja dann Kleidung und Hausrat, alles versteigert worden.
Da sind zwei große Kleiderschränke, die sind ja auch hier geblieben. Und die waren voll von Zeug mit Judensterne und alles Mögliche. Die standen bei uns auf dem Boden. Sicher, die waren bei uns auf dem Boden, standen die bei. Und dann waren da noch zwei so Runddeckeltruhen noch. Die waren alle voll mit Ballen, Stoff und sowas, nicht, was sie gerettet hatten. Das lag alles bei uns auf dem Boden. Lag nicht, aber das stand bei uns auf dem Boden. Und das war nachher ja auch von dem Fritz, eine Schwägerin, die hat die Sachen nach dem Krieg alles wieder geholt. Auch die ganzen Textilien, die Schränke auch. Und wir hatten noch einen Kühlschrank davon, der in der Küche stand, den haben die dann auch gekriegt. Auch noch eine Schreibmaschine, diese großen, wie sie früher so da waren, waren die alle gerettet praktisch. Das hat dann der Fritz damals alles gekriegt. Irgendwie musste die alte Frau wohl noch einiges an Geld haben, aber das haben die dann vorher schon irgendwie. Auf jeden Fall hat mein Vater das auf den Namen von unserer Schwester, Elzens Schwester, hat er das Geld angelegt. Und als der Fritz dann nachher wiedergekommen ist, dann hat er ihm das Geld wiedergegeben. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich wenigstens mein eigenes Geld wieder, hat er gesagt. Ja. Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Wir waren morgens in der Küche, als die Nachricht durch das Radio kam. Mein Vater sagte, das nimmt kein gutes Ende. Unserer Mutter standen die Tränen in den Augen. Sie hatte im Ersten Weltkrieg ihren ältesten Bruder verloren. Da unser Vater im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen war, hatte er auch einen Reservebefehl bekommen, aber brauchte nicht mehr zur Wehrmacht. Er war in Russland und nachher war er auch in Frankreich. Er sagte immer, es sollte kommen, was kommt, auch eine Evakuierung, aber ich gehe von zu Hause nicht weg. Ich habe das Elend, Flüchtlingselend auf der Straße gesehen. Ja, 40 sind ja die ersten Bomben schon in Bielefeld gefallen und dann auf Bethel. Die ersten Bomben haben sie auf Bethel geworfen. Da war ein Lagerhalter von einer Schuhgroßhandlung, der hat uns mal zwei Bombensplitter hat er mir mitgebracht. Da kannst du genau sehen, das ist einer von amerikanischen Bomben und das ist einer von deutschen Bomben. Die Deutschen haben, um das unwerte Leben, oder wie nannte man es, zu vernichten, haben die Bethel bombardiert.
Die Deutschen?
Ja, Amerikaner waren das gar keine. Das waren die Deutschen selber, die das gemacht haben. Ich weiß doch genau, wie der uns die Bomben, die Splitter gebracht hat damals. Ja, aber es war einfach Pflicht, Blutschutzkinder zu haben. Unser Vater hat, damit sie zufrieden waren, hat er unter die Eisenträgern ein Pümpel drunter gestellt und fertig. Und wenn er der Bombe draufgegangen wäre, dann war das sowieso alles reingefahren. Ja, da war alles drin. Das ganze Eingemachte, was man braucht. Das war in unserem Keller. Der war ja kleiner wie dieser Raum. Größer war der nicht. Nein.
War aber doch zwei hintereinander auch.
Ja?
Hintereinander. In dem letzten Keller war dann der Fleischkrump. Ja. Und ich weiß, dass im Fleischkrump auch, dass da irgendwas Decken drin gelegt worden sind. Ja, wir waren ja noch klein erst auch, nicht? Und Gertrud war 41 geboren. Ja. Wir waren im Keller und haben Rosenkranz gebetet.
Wir von Espenkötter war die schon bei uns.
Ja, sicher. Wir haben mit Fräulein Espenkötter da unten Rosenkranz gebetet. Eine Litanei nach anderen, doch, das weiß ich aber noch. Ich meine immer die Schlimmsten, das wäre immer als Paderborn so damals bombardiert wurde. Ich meine, da hätten wir so die meiste Angst gehabt. Das war auch ziemlich am Ende, ne?
Sicher, wir kriegten, ja, das war sicher die Flugzeuge, dann die Bombardierung von Bielefeld, habe ich auch ausgeschrieben. Die erste Bombe, Krags Bahnhof gefahren, auf das eine junge Frau noch umgekommen ist. Und dann nachher Gütersloh das Ganze bombardiert. Da unser Vater bei der Feuerwehr war, mussten sie dann einen Sonntagmorgen auch Großalarm und dann nach Gütersloh hin zum Löschen da. Ne? Tja, also Kassel, als das bombardiert wurde, Kassel, Da haben wir oben auf dem Boden gestanden und haben geguckt. Der ganze Himmel war alles rot.
Dann zum Beispiel einer unserer Cousins ist mit 19 Jahren in Stalingrad geblieben.
Einzigster Sohn von Onkel Heinrich.
Ja, das kriegte man hier ja mit. Es wurden ja Messen gelesen dann für die Verstorbenen in der Kirche.
Ja, und das war doch jeden Tag. Da war dieser und da war der einer gefallen, da war der einer gefallen. Ne? Aber wenn sie eine Nachricht kriegten, dann ging es ja immer noch. Ne? Aber wie viele sind denn weggekommen und hat man nie was mal wieder gehört? Ne? Ja, erstmal hatten wir ja auch drei Russen in der Werkstatt, die bei uns gearbeitet haben. Und die hatten ein Lager in der Schützenhalle. Da waren die nachts untergebracht und tagsüber wurden die dann mit der Wachmannschaft hier ins Dorf gebracht und wurden dann verteilt hier. Die Gewerbetriebe, Bauern und sowas. Und die haben bei uns in der Werkstatt auch, waren drei Stück, die haben in der Werkstatt gearbeitet. Eines Tages brachten ihre ganze Wäsche mit, da hatten die den Flöhe da gehabt, in dem Lager. Und dann haben die das da irgendwo ausgeräuchert. Und wir mussten auf jeden Fall, musste das Zeug denn hier gewaschen werden. Ich dachte, wir mussten Mandelpott auf der Tele stehen. Dann kam die ganze Wäsche da rein, wurde gekocht, dann war die wieder sauber. Sonntags hatten die ja immer, Sonntagsnachmittag hatten die frei, aber köstlich werden mussten die immer auf der Arbeitsstelle. Wurden sonntags morgens gebracht, dann kriegten die mittags ihr Mittagessen und dann wurden sie wieder abgeholt. So, nachmittags hatten die frei, sonntags. In der Schützenhalle, da war eine Autoreparaturwerkstatt und da arbeiten auch bei den großen Völkern. Und die brauchten ja immer Brennspiritus in der Werkstatt. Dann haben die ab und zu den Schnaps geklaut, die Russen nicht, Brennspiritus. Zap, zap, nix. Und da war dann eines Morgens, montags morgens, da waren die gekommen und der Ältere davon, der hatte anscheinend doch so reichlich genommen, da hatte der andere gesagt, Mäuschen, ja, Sergej, gestern eine ganze Flasche Brennspiritus. Und da war er todkrank, ne? Und dann hat er sich in der Werkstatt, dann war an der Seite, war so das Lederloch auch, da hat er sich da draufgelegt und geschlafen. Und bis Mittag, dann war der wieder fit, nicht? Da konnte er wieder arbeiten. Da war der ganze Sprit weg. Ja, die kriegten mittags, kriegten die dann meist auch sonntags dann auch noch von dem Eintopf und sowas nicht. Und da hat dieser Ältere dann, der hatte vor einmal, der wollte den Kartoschka haben. Da haben die anderen beiden aber geschimpft, was willst du eigentlich, Frau Pferde? Und dann war auch alles ruhig. Grünen Donnerstag kam die ja weg, wurde ja nach Staumühlen verlegt. Ja, das war ja praktisch schon Schluss. Wie die Bomben hier gefallen sind, 45. Palmsonntag, da flogen die Flugzeuge von England aus nach Berlin. Die kamen alle hier rüber. Eine Partie fuhr hin, an der anderen Seite fuhren sie wieder zurück, um aufzuladen wieder. Und dann hat einer da vergessen, in Berlin eine Bombe abzuwerfen, Luftmine. Die hat er mitgebracht und dann hat er ihr offenbar ist das sicher eingefallen, hat auf den Knopf gedrückt, hat sie runtergefallen. Und dann am Schmiedestrang ist sie in eine Wiese gefallen, bei Primärs. Und der Bauer ist da noch drin umgekommen. Tja, 45, so war das denn. Bornoter Straße, Luftkampf, drei deutsche Yachtflieger, die haben sie abgeschossen. Ja, das musste auch in der Woche sein, vor Ostern. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Flugzeuge hier rüberkamen.
Ach so, bei Balmen, ja,
da
ja,
sind drei runtergekommen. Ja. Ja. Da sind drei oder vier so Kettenbomben oder sowas sind da auf die Straße gekommen. Die waren anscheinend aber für die Autobahn gedacht. Haben sie zu früh ausgeklinkt, sind auf die Bleicherstraße gegangen. Die SS war ja hier von März, weil die SS hatten die ganze Schule in Beschlag genommen. Und machte eine Unteroffiziersausbildung. Und als das dann nachher kam Samstag, als das dann eng wurde, dass sie weg mussten, da haben sie dann hinter der Schule waren Schuppen, da hatten sie ihre ganze Munition gelagert. Und das haben sie dann angesteckt und da ist das ja alles in die Luft gegangen. Ja, das knallte dann ja auch gewaltig. Die Leute waren höchstwahrscheinlich alle in ihrem Luftschutzkeller, haben gedacht, was ist los? Und mein Vater sagte, ist doch komisch. Man müsste doch hören, wenn es einen Abschuss und auch den Einschlag hören, nicht? Das kannte er ja, aber nichts. Und dann zu der Zeit wohnte bei uns eine Familie Braff aus Aachen, waren die evakuiert. Und der Mann, der ging nicht in den Keller, der war in Aachen verschüttet gewesen. Und der kam dann bei uns in den Keller rein und sagte, hör mal, so und so ist das da. Und dann sind wir auch im Keller raus, auf der Straße, da war nichts los. Dann sind wir zum Amt gelaufen und dann hier die Schule brennt. Wir kommen da rein, da saßen rechts an unser Bürgermeister, der Ortsgruppenleiter, der Polizist und der Feuerwehrchef. Die saßen da alle zusammen. Ja, die Schule brennt und sowas. Ach, das kann doch gar nicht sein. Da musste der Polizist sich erstmal vergewissern, ob die Schule tatsächlich brennen würde. Und dann haben sie dann ja die Feuerwehr alarmiert und Schläuche gelegt vom Würmsdorf von da zur Schule hin. Und da wollten die ja löschen, aber kamen halt nicht nah an die Schule, weil die ja Brand und die Granaten und sowas hatten. Und dann haben sie die zwar gespritzt, aber ist ja restlos abgebrannt. Bis auf die Lehrerwohnung. Die war durch die Brandschutzmauer war die getrennt, die Wohnung. Deswegen ist das ja stehen geblieben.
Und am Ende, sie wollten dich doch auch noch holen, habt ihr immer erzählt.
Sicher, ich war ja.
Er war gerade 15, das war so vorm Schluss.
War am Sonntag aus der Schule gekommen, ich war noch gerade 15. Nee. Sicher, war am Sonntag. Und Gründonnerstagabend kam Kräftewitz Jupke, kennt ihr alle nicht. Und der war auch ein Jahr älter als ich und der war auch ziemlich braune Uniform. Geschält, die Fenster geklopft, der Einzug muss sofort kommen. Erling Kausen sollten wir, glaube ich, verteidigen. Da hat unser Vater gesagt, der war abends um 10 Uhr und der Junge, der hat den ganzen Tag gearbeitet, der kommt gleich wieder aus dem Bett. Und dann sagt er, dauerte nicht lange, da schellt das Telefon. Da habe ich gedacht, ach, ich weiß wohl, was ihr wollt. Hat gar nicht abgenommen. Und an der Morgen hörte man denn, ich weiß nicht, wer da weg, ob sie da welche weggebracht haben von den Jungs. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, da ging das los. Ostersonntag um 3 Uhr, wir waren in der Andacht. Und dann hörte man den Maschinengewehr knatter und sowas. Und dann sind sie hier, von der Autobahn sind sie hier gekommen, hier auf der Kreuzung, hier stand ein Panzersperrwagen, die Amerikaner. Und ja, alle von den Soldaten haben eigentlich weniger gesehen. Ich weiß wohl, ich hatte damals, musste Küsterdienst, ich hatte noch weiße Rochette und alles an. Und dann, als es da anfing zu knallen, dann Pater Güpkens war im Sakristei raus und ich da hinterher, mit Friedensengel ab in die Sakristei. Pater Güpkens hat mit denen gesprochen und alle hier hatten alle ihre weißen Fahnen aus dem Fenster gehängt hier. Mit dem Jeep, die sind dann die Hauptstraße weitergefahren, Kaunitzer Straße und dann Sende, was jetzt die Poststraße ist, ja zurück. Und dann die Senderstraße wieder zurück. Und dann sind wir im Wald, im Garam. Da hatte, glaube ich, wohl noch ein deutscher Soldat sich versteckt. Den haben die mitgebracht und dann hier sind ja noch, ja, das ist aber dann höchstens nur der eine, sonst die SS waren ja links abgezogen, die waren ja weg. Aber trotzdem hat er gesagt, sie sollten die Fahnen wieder einziehen. Es könnte ja sein, dass noch irgendwelche SS-Trupps noch wieder hier durchkämen und die machten dann alles kaputt, wenn die weißen Fahnen sehen würden. Nicht? Ja, die hätten dann alles in die Luft gesprengt, nicht so wie mit der Kirche auch. Nicht? Dann haben die Leute die wieder eingezogen und dann war auch Ruhe. Die sind wieder abgezogen zur Autobahn hin und dann war ja auch Ruhe. Ja, und dann ging das natürlich sonntags morgens um 8 Uhr, Ostersonntag morgens um 8 Uhr ging das dann los. Ein Panzer und Spell. Versorgungstrupps und alles. Die kamen dann auch von der Autobahn und bis hier Senderstraße und dann in Richtung Wilhelmsdorf dann hier. Das ging von morgens 6 Uhr bis mittags ununterbrochen, ein Wagen hinterm anderen. Da haben wir erst die ersten Neger gesehen. Ja, und die an den nächsten Tagen haben die den Montag, Dienstag, haben die dann hier dann die Häuser in Beschlag genommen, die sie brauchten, nicht so wie hier Armlings hieß. Lokal hier, da waren auch die Soldaten, die auf dem amerikanischen Soldaten auf dem Saal. Da waren vorher waren wir da ja auf, hatten wir ja unsere Schule da. Ja, ungefähr, wo Baden da wohnen, da auf der Straße, da deutsche Soldaten, die waren dann irgendwie auch überrumpelt oder was von den Amerikanern schon oder hatten Angst, denn auf jeden Fall das Pferd mit Waren haben sie da stehen lassen und sind dann abgehauen. Und das haben wir dann dabei geholt und haben das hier erst runtergebracht. Und wir hatten ja Platz genug hier. Wir hatten hier noch Ställe und sowas war hier noch. Das hat der Herr Brix Bauer, der hat das nachher hier weggeholt. Ja, und die Soldaten, ja, und was die denn, da kriegte man dann ja auch schon mal Schokolade oder sowas. Und die hatten dann die großen Pötter, wo die Kaffee drin kochten. Da wurde der Kaffee abgeschüttet und unten der Satz war dann noch zumeist, oder hat zumeist so ganze Pötte, wo der Satz war. Das haben die Nachbarjungs haben alle die Pötte da weggeholt und hatten die Frauen ihren Bohnenkaffee. Der wurde dann getrocknet und gemahlen, nicht? Das war alles ziemlich grob. Ja. Hier war auch abends einer von den Soldaten, klopfte hier ans Fenster und dann unser Vater dann raus und dann hat er ihn reingeholt. Der hat dann hier auf dem Sofa geschlafen, der die Nacht, der Amerikaner.
Und da war mitten in der Nacht auf einmal das Gewehr umgefallen, ne? Da haben sie alle Angst gekriegt.
Ja. Als damals die Judenfrauen aus Lippstadt, die sind ja in Kaunitz hängen geblieben. Teils wollen sie es ja jetzt nicht wissen, aber die Kaunitzer, die sind da bis heute noch, die das noch in etwa miterlebt haben, dann steht das bisher noch, nicht, was sie da mit den Kaunitzern gemacht haben. Ja, was sollten die Frauen machen? Und die Kaunitzer auch, kommt sie ja nicht. Irgendwie steht irgendwo, dass die Wehrmacht, die Leute oder die Amerikaner, die Häuser beschlagnahmt hätten und hätten die Leute reingesetzt. Kann auch sein, dass es umgedreht war. Nicht? Auf jeden Fall. Die waren noch gar nicht lange da. Da haben die schon Handel betrieben, da hatten die alles, da hatten die Kaffee, Schokolade. Ich weiß, wir sind einmal mit meinem Schwager, der war bei Lindbrink in einem Taxi und fuhr ein Taxi, da sind wir einmal mit ihm nach Herford gefahren und haben dann einen Sack Rohkaffee weggeholt. Wir Jungs mussten da hinten im Auto, hatten so einen Sitz rausgenommen und da haben wir auf dem Kaffee gesessen, damit das nicht auffiel.
Ne, erzähl mal von den Frauen, die hier den Laden aufsuchen.
Ach nee, das war ja noch was anderes. Ja, das war dann aber mittwochs nach Ostern, das stimmt schon. Bei Wickenbecker in der Fabrik waren auch Frauen, die mussten da arbeiten. Und die sind mittwochs, nachmittags sind die hier gekommen. Auf jeden Fall sind die reingekommen und haben dann erstmal alles ausgeräumt, was sie brauchen konnten, an Schuhen, das haben die alles mitgenommen.
So viele waren
da
das?
Da konnten die alles, was sie brauchen konnten, haben sie mitgenommen.
Aber diese wären richtig die Regale bis unter der Decke hochgegangen und haben jeden Kasten raus. Oh, das muss ganz grausam war
ja,
das.
Und dann habe ich das erste Mal gesehen, dass unser Vater geweint hat. Ja. Saß er so am Dresen.
Das weiß ich auch noch. Ja,
hatte sich dann auch für gequält, ne? Der eine von den russischen Gefangenen, die bei uns gearbeitet hatten, der kam und dann haben sie ihm das erzählt, Laden gezeigt und so weiter. Und er sagt, wenn ich hier gewesen wäre, da wäre das aber nicht passiert. Ja, das Beste ist, den Rest, was wir denn noch haben, damit das auch sicher ist, tu das in den Handwagen, bring das zur Gemeinde, zum Amt hin. Wir haben hinten haben die ja so einen Raum, da könnt ihr das unterbringen. Dann haben wir Alvis und ich dann Waren voll Schuhe gepackt und sind dann mit hingefahren. Haben wir auch einen Boden dann gebracht da. Und nach Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so viel weiß ich wohl, dass nachher irgendwann nichts mehr da war. Da waren die Schuhe auch weg. Da haben wir auch nichts von wiedergekriegt, die da gearbeitet haben oder was. Die haben sich da dann höchstwahrscheinlich noch mit eingedeckt. Tja. Vater Göpkens, der war hier in der Kirche und der hat die Frau Bollock bei uns einquartiert, denn die Judenfrauen sind ja in Kaunitz hängen geblieben. Und dann hat die bei uns hintere Werkstatt, war noch ein Raum frei, da haben wir erst geschlafen, nachher kamen wir hier vorne, als die Juden weg waren. Ja, die hat nachher auch noch ist sie nachher ausgewandert von hier, ich weiß nicht, vielleicht 6 Wochen oder was hier gewesen und die ist dann aber zu ihrer Schwester nach Amerika ausgereist. Die hat dann noch einen Brief geschrieben und hat sich noch dafür bedankt, dass sie so gut versorgt hätten. Ja. So wie Manfred Mader und sowas, das war ja auch ein Brief. Und Lammers und diese, die sind ja dann nachher alle von der Wehrmacht oder von den Amerikanern dann irgendwie gefangen genommen oder haben sie so mitgenommen nach Staumühle und haben sie entnazifiziert. Und der Mader war nachher auch wieder Amtmann und ein Staatsdienst und sowas dann nachher. Die wurden entnazifiziert und dann passte das wieder. Aber die haben sich auch ganz schön zurückgehalten auch. Nicht? Sicher, wenn die vielleicht etwas groß geworden wären, dann hätte man gesagt, komm mal her, nicht, was willst du denn nicht? Insofern war das hier praktisch hier auf dem Dorf doch alles ziemlich ruhig, dann noch in der Richtung dann.
Aber zum Beispiel nach Mader fragt Fritz Hupe sogar in einem Brief.
Ja, nein. Lammers.
Lammers, oder?
So. In einem Brief, da steht nämlich drin, hätte ich Lammers gar nicht zugetraut, dass er immer eine Faust in der Tasche gehabt hätte. Tja, als wäre nichts gewesen wäre. Schweigen und denken tut niemanden kränken. Gut, dass es lange vorbei ist. Für uns kommt das nicht wieder. Unsere Kinder werden wohl noch was, vielleicht noch
genauer. Aber wollen wir nicht hoffen.
In der Art, nein.